Es scheint so aussichtslos. Ich weiß nicht, ob das so ein Empfinden ist, was bei dir vielleicht auch so in den letzten Tagen und Wochen so innerlich hier und da gekommen ist. Es scheint so aussichtslos. Also Dinge, die uns bedrohen vielleicht, die unser Leben verändert haben, die scheinen irgendwie nicht aufzuhören. Und es scheint für mich auch so aussichtslos, weil man den Eindruck hat, unsere große Welt wird immer kleiner, immer weniger Menschen bestimmen, was auf dieser Welt geschieht. Und ich komme mir so aussichtslos vor als Gretchen, das immer kleiner wird in diesem großen Mechanismus. Es scheint so aussichtslos. Die Mächtigen werden immer mächtiger. Und ich habe gar keine Chance irgendwie. Ich weiß gar nicht, welchen Medien, welchen Quellen ich vertrauen soll, was ich glauben soll, wie ich Dinge zu interpretieren habe. Es scheint so aussichtslos. Als gläubiger Mensch ist mir die Bibel immer ein besonderes Geschenk gewesen. Gerade an den besonderen Weggabelungen, in diesen besonderen Zeiten im Leben, zu wissen, hierin kann ich etwas finden, was mir Orientierung gibt. Das ist mir ein fester Anker, der mir Ausrichtung gibt, dem ich vertrauen kann. Und so habe ich mich für diese Predigt auf die Suche gemacht nach Situationen innerhalb der Bibel, die so ähnlich sind wie unsere gegenwärtige, die so ein bisschen aussichtslos scheinen. Gibt es so etwas? Für mich ist die Bibel auch deshalb ein besonderes Buch, weil sie so hineinspricht in unsere Lebenssituation, so echt, so ehrlich. Und ich bin fündig geworden. Und es gibt sicherlich mehr als diesen einen Abschnitt. Ich habe sogar ein ganzes Buch gefunden. Ein Buch, das vor allen Dingen zeigt, die Mächtigen scheinen alles in der Hand zu haben. Und auf der anderen Seite kommt Gott fast gar nicht vor. Und das ist ja manchmal auch unsere Frage in der Gegenwart. Wo ist Gott bei all dem, was passiert? Man spürt ihn vielleicht manchmal gar nicht. So dieses Spannungsfeld, das habe ich unter anderem in einem biblischen Buch gefunden. Und diesem biblischen Buch kommt Gott in all den 10 Kapiteln nicht ein einziges Mal vor. Und die Bibelkenner unter uns wissen sicherlich schon, um welches Buch es heute in der Predigt gehen soll. Es ist das Buch Esther. Und ich lade alle ein, es ist immer ein großes Vorrecht, an manchen Orten ist das gar nicht möglich, weil es keine Bibeln gibt oder weil es gar verboten ist, die Bibel zu lesen. Die Freiheit, die hat heute jeder, zumindest bei uns hier, das ist ein Vorrecht, die Bibel aufzuschlagen im Buch Esther im Alten Testament. Vielleicht nicht ganz so bekannt, also vor diesen großen Büchern Hiob und Psalmen finden wir das Buch Esther. Und in den kompletten 10 Kapiteln von Esther kommt der Name Gott nicht ein einziges Mal vor. Er scheint abwesend, es scheint so aussichtslos, Nachfolge in Krisenzeiten. Das ist der Titel, über den ich heute mit euch nachdenken möchte, im Buch Esther, aber vor allen Dingen über die Menschen, die gelebt haben. Esther, Mordechai und andere gläubige Menschen, die Jahrhunderte vor uns gelebt haben, aber in einer ganz ähnlichen Zeit, und ich glaube, sie können uns Vorbild sein, wie sie entschieden haben, wie sie gelebt haben und können uns damit wichtige Impulse geben für unsere Zeit. Und wenn wir im Buch Esther ein bisschen blättern, diese Geschichte vielleicht uns ein bisschen erinnern oder vielleicht ist sie auch ganz neu, finden wir da verschiedene Mächtige. Und das geht schon gleich los. In Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, können wir im Buch Esther Folgendes lesen. Und ich freue mich, wenn wir es zusammen lesen können. Esther, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Zu den Zeiten des Ahasveros, damit ist Xerxes gemeint, das finden wir in den meisten Bibeln als Fußnote. Der König war vom Indus bis zum Nil, und wer ein bisschen ein Faible hat für Geografie, weiß, der Indus, der fließt im Norden Indiens, und der Nil, gut, ist schon bekannt, in Ägypten, also er herrschte über ein riesiges Reich, was die Ausdehnung anging. Über 127 Länder. Als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Ländern. Und jetzt kommt eine wichtige Formulierung. Das ist typisch für Mächtige, damals wie heute. damit er sie sehen ließ, den königlichen Reichtum. Mächtige wollen, dass man ihre Macht, ihren Reichtum, ihre Armeen, ihre Schatzkammern sieht. Dass sie unterstreichen, wir haben es in der Hand, wir sind die Mächtigen. Und wenn wir ein bisschen weiter lesen im Buch Esther, merken wir, dieser König Ahasverus oder Xerxes, der hat noch andere Trumpfkarten im Ärmel. Dieses erste Fest ist nicht nur ein verlängertes Wochenende. Dieses erste Fest dauert, sage und schreibe, 180 Tage. Also bitteschön, wer hat das Budget, ein Fest für 180 Tage zu veranstalten? Das muss jemand sein, der mehr als Kleingeld hat. Und dann geht es weiter und man feiert weiter und irgendwann kommt dem König die Idee, als das Fest so richtig im vollen Gang war, jetzt hole ich meine Königin. Und er befiehlt der Königin zu kommen, mitten in diese Situation, wo hunderte von betrunkenen Männern herumliegen. Und das heißt hier in Vers 11, dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den König, um dem Volk und den Fürsten, jetzt kommt's wieder, ihre Schönheit zu zeigen. Die Mächtigen wollen zeigen, was sie haben. Die Schönheit ihrer Frauen. Und wenn wir wieder ein bisschen weiterlesen würden im Buch Esther in Kapitel 2, sehen wir, der König hat die Macht, Hunderte, vielleicht Tausende von jungen Frauen auf seinen Hof zu bringen, damit eine unter ihnen Königin wird. Was für eine Macht hatte dieser medopersische Herrscher, ein Weltherrscher. Und ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Die Mächtigen unserer Tage spielen auch mit ihren Muskeln. Wenige Sätze von ihnen haben Auswirkungen mittlerweile auf den ganzen Globus. Nicht nur, dass man ihre Armeen sieht, ihre Waffen sieht, sie bestimmen. Und ich komme zurück auf diesen zentralen Gedanken, es scheint so aussichtslos. Und damals wie heute, wo ist Gott bei all dem? Wie geht es mir da als gläubiger Mensch? Ist gar nicht so leicht, in dieser Spannung zu leben. Oder? Naja, aber da wollen wir nicht stehen bleiben. In der Predigt wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Es soll nicht unsere eigenen Gedanken sein. Was lehrt uns Gott im Buch Esther? Und wenn wir ein bisschen blättern zu einem anderen dieser Mächtigen, Haman, dann finden wir in Kapitel 3, dass er, um seine Pläne durchzusetzen, um den richtigen Moment zu finden, auf eine Karte setzt, nämlich auf das Los. Das Los soll bestimmen, wann er entsprechende Pläne umsetzt. Und wir sehen auch hier, also unterschiedliche Menschen damals wie heute setzen ihr Vertrauen auf unterschiedliche Dinge. Also man kann natürlich sagen, das Los, darauf vertraue ich, auf die Sterne, auf die Kristallkugel, auf Ratschläge von irgendwelchen Wirtschaftsweisen. Aber wenn wir heute uns einen Augenblick Zeit nehmen, als Menschen, die am Glauben interessiert sind, dann merken wir, das ist nicht die Grundlage für jemand, der Gott vertraut. Und ich glaube, ein erstes, was wir lernen können hier, von Esther, von Mordechai, von den Gläubigen damals. Sie haben Gott vertraut. Das bedeutet es zu glauben, zu vertrauen. Und das Buch Esther zeigt uns an vielen Beispielen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Gott, dessen Name hier gar nicht vorkommt. Und ich will nur einige kurze Beispiele rausgreifen. Zum Beispiel in Kapitel 6, lesen wir davon, dass der König selbst eine schlaflose Nacht hat. Das kennen wir ja auch. Manchmal geht das irgendwie nicht. Wir können nicht einschlafen. Und während der König so am Nachdenken ist, kommt ihm der Gedanke, er will einige Unterlagen sehen. Einige Unterlagen aus dem Palast und sie werden ihm gebracht und er liest nach. Und durch dieses Nachlesen erinnert er sich, dass da ja eine Situation war, die ihm fast den Thron gekostet hätte. Da waren zwei, die wollten einen Aufruhr gegen ihn anzetteln, aber da war auch einer, Mordechai, der treu zu seinem König war. Er war zwar gläubig, Jude, und sein König war Heide, aber er war ihm treu, er diente ihm treu und er half, dass das nicht geschah. Und als der König das las, kam ihm die Frage, ja, hat dieser gute Mann denn überhaupt eine Belohnung bekommen? Und es wird ihm gesagt, nein, das hat man irgendwie vergessen. Und der König denkt weiter und will ihm Mordechai eine Belohnung geben. Und dann geht die Geschichte weiter. Nun war das Zufall, dass der König gerade in dieser Nacht nicht schlafen konnte? Wenn wir die Geschichte im Zusammenhang lesen, merken wir, es war nicht irgendeine Nacht. Es war die Nacht. Hätte der König eine Nacht später eine schlaflose Nacht gehabt, wäre es zu spät gewesen. Das heißt, genau in der richtigen Nacht kann er nicht schlafen. Zufällig. Nun, ich möchte an einen anderen Moment erinnern. Ich habe eben schon angedeutet, als der König seine erste Königin Vashti abgesetzt hat, waren viele, viele Hunderte von Frauen, von Jungfrauen, die in den Palast gebracht wurden. Eine davon sollte Königin werden. Nun, es trifft gerade Esther. Zufällig, als der König Esther sieht, und ich vermute mal, sie war nicht die einzige hübsche Frau, die dort vorbereitet wurde, um den König kennenzulernen. Und dieses Kennenlernen, wenn man das Buch anschaut, war ziemlich intensiv. Aber bei Esther geschieht etwas im Herzen des Königs. Und er empfindet Zuneigung, es erwächst Liebe zu dieser Frau und er wählt Esther als Königin. Zufällig? Nun, wenn wir im Buch Esther in Kapitel 4 nochmal nachlesen, und ich lade euch ein, dort den Vers 14 zu lesen, lesen wir hier Folgendes. Esther Kapitel 4, Vers 14. Und es spricht hier Mordechai zu Esther. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zu königlichen Würden gekommen bist. Wer weiß? Zufall? Und wenn wir noch ein bisschen weiter denken, diesen mächtigsten Herrscher der Welt, Xerxes oder Ahasverus, wie ihn die Bibel nennt, der bekommt einen Sohn, Artaxerxes. Man kann nicht sicher sagen, ob es mit Esther war, aber es war mit Sicherheit sein Sohn. Und dieser Artaxerxes erlässt dann zu seiner Regierungszeit einen ganz besonderen Erlass. Und dieser Erlass ist immens wichtig für die weitere Geschichte der ganzen Welt, vor allen Dingen für das Volk Gottes. Denn damit sagt er, das jüdische Volk darf wieder zurück, sie dürfen den Tempel wieder aufbauen und es beginnt die längste prophetische Zeitspanne von 2300 Abendmorgen. Der Sohn von Artaxerxes, der Sohn von Xerxes, Artaxerxes, 457 vor Christus. Alles Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wenn der Name Gottes nicht erwähnt wird in diesem Buch, Gott ist es, der hinter den Kulissen die eigentliche Macht ist, die die Weltgeschichte führt, der dem König genau in der richtigen Nacht eine schlaflose Nacht schenkt, der dem König genau im richtigen Moment ein Herz schenkt, um Esther zu wählen und der einen Sohn zur Welt bringt, der dann der ist, ein heidnischer König, der die Befreiung des Volkes Gottes bewirkt. Zufall? Nein. Auch wenn der Name Gottes im gesamten Buch Esther nicht vorkommt und wir ihn heute auch vermissen, wenn bei Markus Lanz getalkt wird oder im Heute-Journal die Nachrichten kommen. Aber die Bibel sagt uns, damals wie heute, es ist Gott, der hinter den Kulissen alles in seiner Hand hat. Die kleinen und die großen Dinge. Und wie Esther und Mordechai und all die anderen ihm damals vertraut haben, können wir ihm vertrauen. Was für ein Gewinn, was für eine Lebensqualität. Das macht mich froh und gelassen. Ich bin nicht abhängig von den Mächtigen dieser Welt. Ich muss mich nicht zersorgen, dass demnächst irgendeine Impfung kommt, wo irgendwas in mich hineingespritzt wird und alle mich kontrollieren können. Ich glaube an einen Gott, der alles in seiner Hand hat, der Dinge zulässt, aber er entscheidet. Wir können auch heute Gott vertrauen, so wie Esther und Mordechai. Aber es gibt mehr als diesen einen, glaube ich, sehr grundlegenden Punkt, den wir lernen können von den Menschen damals. Nun, die Situation war damals keine leichte. Ja, die Bibel ist da ganz ehrlich. Gläubige Zeiten hatten zu allen Zeiten nicht immer nur Sonnenschein. Also wer das predigt, der predigt, glaube ich, nicht biblisch. Wie war die Situation damals? Nun, das Medo-Persische Reich war das Weltreich, das haben wir schon gelesen. Sie hatten das Sagen und sie waren keine gläubig ausgerichteten Herrscher. Ganz im Gegenteil. Dieses Reich unter Xerxes war gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht in der Zeit, als Esther Königin wird. Und die Gläubigen, die waren schon lange nicht mehr zu Hause. Sie waren in der Gefangenschaft. Sie waren weit weg von all ihrem Vertrauten. Sie waren in einer schwierigen Situation. Noch viel mehr. Das Sagen hatte Xerxes und auch ein gewisser Haman, der ab Kapitel 3 jetzt sozusagen die größte Autorität bekommt. Und ich möchte noch mal ein bisschen lesen in Kapitel 3, wo uns Folgendes gesagt wird. 3 ab Vers 1. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasverus den Haman und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Vers 2. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Also die Bekundung ihrer Untertänigkeit gegenüber dieser Macht des Königs und des Hamans, den er eingesetzt hatte, ging so weit, dass die anderen sich niederknien mussten, sozusagen in einer Haltung der Anbetung. Schwierige Situation. Und all das erinnert auch an andere Situationen in der Bibel, zum Beispiel an das Buch Daniel, das genauso anfängt. Am Anfang scheint die Macht Babylon unbesiegbar. Und die Gläubigen, die wenigen Gläubigen müssen sich beugen. Sie müssen das Standbild anbeten, sonst kommen sie in den Ofen oder später in die Löwengrube. Das ist die Ausgangssituation, ganz schwierig für die Gläubigen. Aber es spitzt sich noch zu, wenn wir in Kapitel 3 nochmal weiterlesen und hier den Vers 8 und 9 lesen, heißt es: Und Haman sprach zum König Ahasverus: Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreiches, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. Also, was passiert hier? Die Situation ist die, dass wenige die Macht in der Hand haben und die zerstreuten Gläubigen in anbetender Haltung verfallen müssen, sonst droht ihnen irgendwas. Und dann geht es noch weiter und es wird hier gesagt, dieses Volk, Vers 8, was sind die Charakteristika dieses Volkes? Es ist zerstreut. Es ist anders als die alten anderen Völker, in alle Länder zerstreut. Ihr Gesetz ist anders. Ihr Gesetz ist Gottes Gesetz, dem sie treu sein wollen. Und jetzt erlassen die Mächtigen einen Erlass, dass dieses Volk entweder anbeten muss oder hier letztlich dann vernichtet wird. Man könnte sagen, ein Todesdekret. Nun, die Bibelkenner unter uns, die verknüpfen, glaube ich, jetzt schon den einen oder anderen Text, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Das ist nicht nur die Situation von Esther, von Mordechai und all den anderen Gläubigen damals. Hier erleben wir eine Typologie. Sie sind Beispiel für Dinge, die auch die Gläubigen in der Gegenwart und der Zukunft erleben werden. Sie durchleben das sozusagen schon damals in ihrem geografisch begrenzten Gebiet. Keine leichte Situation. Gläubige Menschen haben nicht immer Sonnenschein. Es gibt Herausforderungen. Es gibt Anfeindungen. Es gibt sogar Verfolgung, Todesdekret. Und die Geschichte erzählt, dass der König und Haman zusammen feiern, während die Gläubigen in Angst vergehen. Tja, es scheint so aussichtslos. So habe ich diese Predigt heute überschrieben. Und wenn ich das so lese, ist das die Situation, oder? Es schien damals so aussichtslos, in dieser Krisenzeit Jesus nachzufolgen. Und manchmal erleben wir das heute so, oder? Es scheint so aussichtslos. Jetzt kommt die gute Nachricht. Denn die Bibel ist gute Nachricht. Der Auftrag eines Predigers des Evangeliums ist es, gute Nachricht zu verkündigen. Und das freut mich zutiefst. Und ich hoffe, ich komme meiner Aufgabe heute nach. Wo steckt denn hier bitte schön die gute Nachricht? Das Medo-Persische Reich, das gibt es schon lang nicht mehr. Die babylonische Gefangenschaft, die gibt es schon lang nicht mehr. Der König Xerxes und Haman, ihre Macht ist schon lange vorbei. Das Todesdekret ist nie umgesetzt worden. All das, was diese Mächtigen der Welt beschließen, ja, das scheint für einige Zeit zu gelten, aber es ist begrenzt. Und ich glaube, hier können wir eine zweite wichtige Eigenschaft lernen, nicht nur Gott zu vertrauen, sondern auszuhalten. Die gute Nachricht ist hier, es scheint so aussichtslos, aber es scheint nur so. Das, was die Mächtigen beschließen, ihre Zeit der Regierung, selbst ein Todesdekret, ist begrenzt. Und der Gott, von dem die Bibel spricht, der hier kein einziges Mal vorkommt, der ist in Ewigkeit. Und wer zu ihm gehört, dessen Leben wird nie mehr begrenzt sein, sondern es wird in Ewigkeit sein. Diese Perspektive, glaube ich, eröffnet uns das Buch Esther und die ganze Bibel. Lassen wir nicht zu, dass andere, dass Medien, dass Gespräche unseren Horizont verengen. All das, was scheinbar so bedrohlich ist, was die Mächtigen dieser Welt aussprechen, was sie beschließen, selbst ein Todesdekret für ein Volk, das an Gottes Gesetz festhält und nicht bereit ist, die Knie zu beugen. All das ist begrenzt. Aber Gott und die Seinen werden sein in Ewigkeit. Eine Ermutigung auszuhalten. So wie Esther, so wie Mordechai und all die anderen. Ich persönlich bin ein großer Freund von Geschichte, weil ich glaube, wir können so viel lernen von Menschen, die uns vorausgegangen sind. Es gibt einen Abschnitt der Geschichte, der im Süden Frankreichs spielt, in einer furchtbaren Zeit für gläubige Menschen. Bis heute kann man sehen, in einem Museum zum Beispiel, eine Reihe von Gemälden, wo sie sich in den Wäldern versammeln und oben steht immer eine Wache, weil sie verfolgt wurden aufs Blutigste. Und wenn diese gläubigen Menschen, diese Hugenotten, die Protestanten, gefangen genommen wurden, dann mussten die Männer auf die Galeere, bis sie umkamen, und die Frauen, auch ihnen widerfuhr Schlimmes. Und in einer Stadt im Süden Frankreichs, Egmont, kann man bis heute ein Zeugnis dieses Aushaltens einer Frau sehen. Ihr Name war Marie Durand. Sie war 17 Jahre alt. Sie war eine gläubige Frau. Und sie wurde gefangen genommen. Sie wurde gefasst und man brachte sie in diesen Turm, den man bis heute sehen kann. 17 Jahre alt. Sie verbrachte 38 Jahre in diesem Turm. Als sie diesen Turm verlassen durfte, wo sie gequält wurde, wo es im Winter so kalt war und im Sommer so heiß, war sie schon eine reife Frau. Bis heute kann man etwas sehen, was sie uns hinterlassen hat. Ich weiß nicht genau wie, vielleicht mit einem Messer, mit einem Stück einem Eisenstück hat sie etwas in diesen Felsen geritzt und man kann das bis heute sehen. Es ist ein Wort auf Französisch. Und dieses Wort, das man bis heute lesen kann in diesem Felsen, lautet Résister. Widerstehe. Halte aus. Gib deinen Glauben nicht auf. Irgendwann wird diese Herrschaft der Mächtigen aufhören. All die Gesetze, die sie erlassen. Aber Gott ist in Ewigkeit. Aushalten, das ruft uns, glaube ich, Marie Durand, Esther, das ruft uns die biblische Botschaft zu. Ich hoffe, das ermutigt uns alle, die wir momentan ein bisschen jetzt nachdenken. Und vielleicht darf ich noch einen dritten Aspekt hinzufügen. Neben diesem Vertrauen in Gott, neben dieser Wichtigkeit des Aushaltens in schwierigen Zeiten, ich glaube, es gibt einen dritten, nicht weniger wichtigen Punkt hier. Nun, wir haben schon gehört, dass Mordechai einer war, der dem König diente und der ihm Ehrerbietung entgegenbrachte, so weit, dass er seinen Glauben nicht verleugnete, keine Kompromisse einging, aber er deckte diesen Anschlag auf. Ich glaube, auch wir als gläubige Menschen heute haben eine Verantwortung, für unsere Regierungen zu beten, sie zu achten, bis zu dem Punkt, wo wir unseren Glauben natürlich nicht verleugnen wollen, wo wir nicht gegen Gott handeln. Im Buch Esther finden wir unterschiedliche Situationen, wo Männer und Frauen aber nicht nur ausgehalten haben, sondern wo sie gehandelt haben. Und es geht schon los im ersten Kapitel. Wir haben schon ein bisschen angeschaut, die Situation dieses Festes, wo auf dem Höhepunkt der König sagt, die Königin soll kommen, damit all diese betrunkenen Männer sie sehen und wer weiß, was da passiert wäre. Und die Königin sagt, nein. Und wir lesen das in Esther 1, Vers 12, wo es heißt, aber die Königin Vashti wollte nicht kommen, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Da wurde der König sehr zornig, sein Grimm entbrannte in ihm. Wie kann sie nur? Und wenn wir Vers 17 lesen, mittlerweile sind seine ganzen Berater bei ihm, und dann heißt es, denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, sodass sie ihre Männer verachten und sagen, der König Ahasverus gebot der Königin Vashti, vor ihn zu kommen, aber sie wollte nicht. Also Vashti sagt, nein, da gehe ich nicht mit. Und vielleicht wirkt es auf den ersten, auf das erste Hören ein bisschen hochnäsiger, ein bisschen emanzipiert. Aber ich glaube, wenn man genau darüber nachdenkt, sich die Situation vorstellt, diese Königin konnte erahnen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, sie wollte sich schützen. Ich glaube sogar, sie wollte auch den König schützen. Also ich unterstelle ihr mal edle Motive hier. Sie stand zu ihrer Überzeugung, sie handelte entsprechend. Und eines wird hier ganz deutlich, wenn wir handeln, wenn wir nur eine einzige Person sind, unser Beispiel hat Auswirkungen auf andere. Jemand hat mal gesagt, no man is an island. Keiner ist nur eine Insel, lebt für sich. So wie ich handle, so wie ich mich präsentiere, das hat Auswirkungen auf andere. Und das macht uns auch bewusst, als Nachfolger Jesu haben wir eine Verantwortung, die uns nicht erdrücken soll, aber die uns bewusst sein soll. Durch Vashtis mutiges Handeln gibt sie ein Beispiel. Und ich glaube, das ist mit der entscheidende Punkt im gesamten Buch Esther. Ich möchte gerne noch in Kapitel 8 den Vers 6 lesen, der so grundlegend etwas sagt. Ich glaube, nicht nur für Esther, sondern für alle gläubigen Menschen. Da sagt sie, denn wie kann ich dem Unheil zusehen, das mein Volk treffen wird? Und wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkäme? Fragezeichen. Und diese Fragen, die erfordern eine Antwort. Und die Antwort muss lauten, ich kann nicht zusehen. Ich kann nicht nur in der Ecke für mich sitzen, meinen Mund halten. Ich glaube, wer Jesus nachfolgt, wer ihm vertraut, wer auch aushält, der ist auch berufen zu handeln. Aber einen Augenblick, also da kann man auch schnell die Sache missverstehen. Manch einer greift dann zum großen Hammer und sagt, ich handle für Gott und zerschlägt all das Porzellan, was im Laden ist. Wie handelt denn Esther bitteschön hier in dieser schwierigen Situation? Ja, wir wollen heute über das Thema nachdenken. Es scheint so aussichtslos, Nachfolge in Krisenzeiten. Wie handelt sie in dieser aussichtslosen Zeit der Krise? Überraschend, würde ich sagen. Lasst uns noch einige wenige Verse miteinander lesen. Kapitel 2, Vers 20. Und das ist die erste Überraschung, finde ich. Esther 2, Vers 20 lesen wir. Und Esther hatte noch nichts gesagt von ihrer Herkunft, von ihrem Volk. Also wie bezeugt Esther ihren Glauben? Sie sagt gar nichts. Erstmal. Sie schweigt. Und wir merken schon, also das könnte ja schnell zu einer kritischen Haltung führen. Wie schnell sind wir manchmal dabei, einen anderen zu kritisieren, weil er nichts sagt, weil er was sagt, wie er was sagt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Esther scheint mir hier unser Vorbild. Und ich glaube, es gibt Situationen, da ist es weiser, erstmal nichts zu sagen. Oder ich denke auch an den jungen Daniel, der verschleppt wird, auch wieder von so einem Mächtigen, von Nebukadnezar. Und der kommt an in Babylon und die erste Herausforderung, die ihm begegnet, ist das Essen. Das kennen wir ja auch, oder? Also wir waren letzte Woche in Italien eingeladen und wir kannten diese Familie nicht, sehr gastfreundschaftlich, sehr lieb. Und sie wussten, dass wir kamen und ich dachte mir, sage ich was, sage ich nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, wir kommen irgendwie rum. Italienische Küche ist ja bekannt für Gemüse und so weiter. Und sie hatten das Spanferkel auf dem Grill. Das besondere Essen für die Gäste und selbstgemachten Wein. Wie macht das Daniel damals, als er in Babylon steigt, er auf den Tisch und sagt, alle mal herhören, diese Speisen des Königs kann ich nicht essen? Nein. Klug und weise geht er zu dem Verantwortlichen und sagt, versuch's doch mal 10 Tage. Kein großes Risiko für dich. Jesus lehrt uns, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Esther schweigt hier erstmal. Das scheint mir das erste Handeln zu sein, was ich von ihr finde. Kapitel 4, Vers 16 heißt dann, so geht hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ich nicht esse und trinke, 3 Tage lang, weder Tag und Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Ziemlich klar, nicht nur im Buch Esther. Also wer wirklich interessiert daran ist, wie er handeln soll, der marschiert nicht einfach los und sagt, boah, das ist meine Agenda. Beten und fasten. Und ich muss mir die Frage stellen, wann habe ich das letzte Mal innegehalten und habe gesagt, nein, kein Wort, keine Handlung. Erstmal beten und fasten. Das ist zutiefst biblisch. Das lernen wir von Esther. Das ist Handeln im Sinne Gottes. Und was macht sie dann? Und ich habe mir oft die Frage gestellt, was werden sie in diesen 3 Tagen gemacht haben? Und ich vermute sehr stark, sie wird Gott immer wieder die Frage gestellt haben, lieber Herr, da ist das Todesdekret schon erlassen. Was sollen wir machen? Wie sollen wir damit umgehen? Zeig du uns den Weg. Und wie ist der Weg? Wie handelt Esther dann? Kapitel 5, Verse 4 und 8. Esther sprach, gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Also Esther spricht eine Einladung aus. Sie lädt zum Abendessen ein, den König und Haman. So handelt sie. Und als sie dann am Abendessen sind und der König gegessen hat, dann will er auch langsam wissen, ja, was ist der Punkt, jetzt sag's. Und Esther sagt, Vers 8, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat. Also was macht Esther? Sie lädt zu einem 2. Mahl ein. Was für ein seltsames Handeln, oder? Mein Eindruck ist, sie hat sich abhängig von Gott gemacht. Gott hat ihr gezeigt, wie sie handeln soll. Für Gott zu handeln bedeutet eben nicht, oder zumindest nicht immer, den Hammer zu nehmen und reinzuschlagen. Nein, klug und von seinem Geist geführt, die Worte genau bedenken, erstmal innehalten, beten, fasten, vielleicht zum Essen einladen. Und sie tut es zum 2. Mal. Und mein Eindruck ist, Gott führt alles so, dass zum genau richtigen Zeitpunkt sie die Bitte ausspricht. Das Todesdekret, das sie und ihr ganzes Volk bedroht. Und der König ist vorbereitet auf diesen Moment. Das ist Handeln im Sinne Gottes. Was für ein Geschenk, oder? Wenn Gott Menschen so gebrauchen kann. Menschen, die dann treu sind. Und wir hören von Mordechai in Kapitel 3, er hat seine Knie nicht gebeugt. Treue zeigt sich. Und es ist oft die Situation, dass man dann scheinbar alleine ist. Ja, die Geschichte von Esther zeigt, dass es darum geht, Gott zu vertrauen. Sie zeigt, dass es darum geht, auszuhalten. Und sie zeigt, dass es auch darum geht, zu handeln. Und Esther handelt. Sie geht auch mutig voran und auch das braucht es in Situationen, die so auswegslos scheinen. Und für mich ein Höhepunkt in diesem ganzen Buch ist der Vers in Kapitel 4, der Vers 16. Sie schließt da diese Bitte, dass gefastet werden soll, dass Gott sie führen kann mit dem Satz, Esther 4, Vers 16, letzter Satz. Komme ich um, so komme ich um. Ich glaube, das kann nur jemand sagen, der Gott vertraut. Der sich darauf verlässt, dass Gott ihn gebraucht, dass Gott ihn führt in diesem Moment. Solches Handeln, glaube ich, wünscht sich Gott von uns allen. Und damit komme ich zum Ende. Ich habe diese Predigt überschrieben, es scheint so aussichtslos, weil ich den Eindruck habe, das sind Gedanken nicht nur von mir in unserer gegenwärtigen Zeit. Und weil für mich auch im Buch Esther, wie auch an anderen Stellen der Bibel, auch so dieser Gedanke rüberkommt. Die Mächtigen scheinen alles in der Hand zu haben. Gott kommt gar nicht vor. Aber es scheint nur so. Denn ich denke, das Buch Esther zeigt uns, in Wirklichkeit ist es Gott, der hinter den Kulissen die Zügel in der Hand hält. Das tat er damals und wir können uns darauf verlassen. Das tut er heute. Und das Schönste ist, das Buch Esther endet mit einem Happy End. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Wenn wir den einen oder anderen Film anschauen oder Geschichten lesen, Happy End ist schön, ist gut. Aber hier ist es kein Märchen, es ist keine erfundene Geschichte, sondern Gott sagt in Wahrheit, so wie Mordechai, für den der Galgen schon gebaut war, nicht an diesem Galgen baumelt, obwohl es auch immer wieder Gläubige gab und geben wird, die sogar ihr Leben dafür lassen. Aber zum Schluss hing nicht Mordechai an diesem Galgen, sondern Haman. Ein Galgentausch sozusagen. Und zum Schluss ist es Mordechai, der den besonderen Mantel anbekommt und die Krone aufgesetzt wird. Und ich glaube, auch hier ist er ein Bild, ein Typos für die Gläubigen, die Gott vertrauen, die aushalten und die auch handeln. Denn er will auch uns ein Happy End schenken. Er will uns einladen, dass wir bei ihm in seinem Reich für immer sein werden. Das ist die Hoffnung eines Nachfolgers Jesu. Davon spricht sein Wort fast auf jeder Seite. Ich habe schon gesagt, wir sind vor einigen Tagen aus Italien zurückgekommen. Und in Italien, wo manche Regelungen, was Corona angeht, noch viel strenger sind wie bei uns, kann man immer noch eins sehen. Und ich habe einige Fotos gemacht, fuhr zum Beispiel ein LKW vor uns und hinten hat er ein ganz großes Transparent auf seinem Container drauf gehabt. Andrà tutto bene. Am Morgen fahre ich aus dem Hof meines Freundes raus und die Nachbarn haben am Zaun Andrà tutto bene. Menschen wünschen sich, dass alles gut wird. Andrà tutto bene. Alles wird gut. Das ist ein Bedürfnis. Die wirkliche Antwort, glaube ich, gibt uns Gott. Und er sagt, es wird alles gut. Es ist nur scheinbar aussichtslos. Darum fass Mut. Vertrau ihm. Halte aus durch die Kraft, die er nur geben kann. Und handle, wo er dich gebrauchen kann als sein verlängerter Arm. Gottes Segen. Amen.